Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Gerhard Schröder.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir über den demografischen Wandel sprechen wollen. Ein Schreckgespenst, das uns schon viele Jahre begleitet. Die Gesellschaft altert, die Zahl der Rentner wächst, zu wenig Junge rücken nach und deshalb gerät das ganze soziale Gefüge in Schieflage. Wohlstand und Wachstum sind in Gefahr, das sagen zumindest viele Kritiker. Alles halb so schlimm? Das sagt dagegen der Journalist und Buchautor Andreas Hoffmann. Der demografische Wandel und seine Folgen werden seit Jahren dramatisch überschätzt. Hallo, Herr Hoffmann.
Hallo, Herr Schröder.
Die erfundene Bedrohung, wie die alternde Gesellschaft dramatisiert wird und wem das nutzt, so lautet der Titel des Buches, das Sie vorgelegt haben. Und im Vorwort schreiben Sie, das Buch richtet sich gegen diese Angstindustrie, die eine Bedrohung erfunden hat. Wir müssen die alternde Gesellschaft nicht fürchten. Sie ist das Beste, was uns passieren kann. Das allerdings sehen nicht nur die meisten Ökonomen und Rentenexperten anders, sondern vielleicht auch viele Junge, die fürchten, dass sie in Zukunft immer höhere Lasten schultern müssen. Haben die alle Unrecht?
Das weiß ich nicht. Ich habe mich in meinem Buch nur mit der Realität beschäftigt. Anders als viele Rentenexperten, die sich damit beschäftigen, wo der Rentenbeitrag im Jahr 2070 ist. Ich habe mich damit beschäftigt, was in den letzten 50, 100, 150 Jahren passiert ist. Und da haben wir ja einen demografischen Wandel schon erlebt. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden die Menschen älter und bekommen weniger Kinder. Und wir haben das ganz gut verkraftet. Wir haben immer mehr Fortschritt. Wir sind immer reicher geworden. Wir leben in größeren Wohnungen. Wir sind gesünder. Wir haben mehr Einkommen. Und das ist auch ein Anzeichen dafür, dass wir den demografischen Wandel ganz gut hinbekommen haben.
Der demografische Wandel, über den wir heute vor allem sprechen wollen, der beginnt Mitte der 60er Jahre mit dem Rückgang der Geburtenraten, der sogenannte Pillenknick. Der damalige SPD-Arbeitsminister und ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering hat das vor 20 Jahren die Folgen mal kurz und bündig, wie das so seine Art war, auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn immer weniger junge Beschäftigte immer mehr Rentner finanzieren müssen, dann kriegen wir Probleme. Was ist falsch an dieser Rechnung?
An dieser Rechnung ist gar nichts falsch, nur sie spiegelt nicht die Realität wider. Wir haben nicht weniger Beitragszahler, sondern wir haben mehr Beitragszahler. Wir haben seit 1999 7 Millionen mehr Beitragszahler. Und die Zahl der Beitragszahler ist stärker gewachsen als die der Zahl der Rentner. Das Verhältnis zwischen Rentner und Beitragszahlern ist seit ungefähr 30 Jahren weitgehend konstant bei 2:1. Und das liegt daran, dass unser Arbeitsmarkt geboomt ist. Es sind sehr viele Leute aus dem Ausland gekommen nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Es sind auch sehr viele Frauen auf den Arbeitsmarkt gelangt, um hier zu arbeiten. Das heißt, wir haben nicht weniger Beitragszahler und immer mehr Rentner, sondern wir haben mehr Beitragszahler.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit hat 2010 noch prognostiziert, im Jahr 2030, da werden uns 6 Millionen mögliche Arbeitskräfte fehlen aufgrund des demografischen Wandels. Haben die das auch noch nicht ganz verstanden damals, dass tatsächlich mehr Leute zum Beispiel aus dem Ausland nach Deutschland kommen und hier arbeiten wollen?
Das Problem ist, dass Migration nicht planbar ist. Migration ist wie der Wind. Der kommt oder der geht. Und man kann ihn auch nicht bekämpfen. Man kann nur sehen, dass man die Segel vernünftig setzt. Und wir haben die Migration komplett immer unterschätzt. Wenn man sich die Bevölkerungsprognosen der letzten 50 Jahre anschaut, haben die meisten Experten die Migration immer unterschätzt. Wir haben seit 1990 im Schnitt eine zusätzliche Migration von etwa 300.000 gehabt. Das hat keiner erwartet. Keiner hat erwartet den Zustrom nach dem Syrienkrieg. Keiner hat erwartet den Zustrom während der Ukraine oder Afghanistan. Das ist alles nicht planbar. Das heißt, was aber schon helfen kann, ist, wenn wir als Wirtschaftsstandort attraktiv sind und wenn wir es schaffen, auch die Leute zu integrieren. Und bei den syrischen Flüchtlingen ist das ja teilweise ganz gut gelungen. Dort haben ja etwa 2/3 der Leute, die 2015 gekommen sind, heute einen Arbeitsplatz. Also man muss sich immer vor Augen halten, Zukunft ist nicht bestimmbar, auch wenn manche Experten den Eindruck vermitteln, sie hätten Akteneinsicht in das Jahr 2070 gehabt. Das haben sie aber nicht.
Nun sagen Demografieforscher, eigentlich können wir das sehr gut prognostizieren. Wir haben Geburtenraten, wir wissen jetzt schon, wer in 20, 30 Jahren Kinder bekommen kann, wie viele Frauen das sind. Und die Geburtenrate schwankt auch nicht von Jahr zu Jahr dramatisch. Also können wir das relativ gut voraussagen. Aber in der Tat, was sie nicht voraussagen können, ist die Migration. Ist das der Hebel, der uns quasi gerettet hat vor der demografischen Lücke, die sich angebahnt hat?
Ich glaube, da gibt es nicht nur einen Hebel. Man muss sich ja vor Augen halten, dass ja nicht nur die Migration zugenommen hat, also dass viele Leute aus dem Ausland gekommen sind. Es sind ja auch so mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt, die dazu beigetragen haben, dass wir beispielsweise mehr Arbeitsplätze für Frauen haben. Es arbeiten heute auch mehr Ältere als früher. Also da gibt es verschiedene Hebel, die sozusagen umgelegt worden sind in dem Sinne. Aber man muss sich ja auch vor Augen halten, wir nutzen ja ein großes Potenzial an Leuten, das wir haben, gar nicht. Wir haben 2,8 Millionen junge Leute zwischen 18 und 32 Jahren, die keine vernünftige Ausbildung haben. Wenn wir nur einen Teil von den Leuten, ein Drittel oder ein Viertel, und wenn wir nur einen Teil dieser Leute ermöglichen würden, dass die einen vernünftigen Job haben, dass die es schaffen, einen gut bezahlten Job zu kriegen, dann haben wir keine großen Probleme mit der Demografie und mit dem Rentensystem. Das ist ein Problem von Bildung, von Arbeitsmarkt, wie wir die Leute in den Arbeitsmarkt bringen. Nicht davon, wie viele Kinder wir kriegen oder wie viel Migration wir haben. Es gibt verschiedene Hebel, mit denen wir ansetzen können, um dieses Problem des demografischen Wandels abzufedern.
Der vielleicht wichtigste ist aber die Migration. Allein zahlenmäßig 300 bis 400.000 Menschen pro Jahr seit dem Jahr 2000, die im Durchschnitt zu uns gekommen sind. Das ist nicht planbar. Vor allem etwa die Flüchtlingsbewegungen, die Sie angesprochen haben, nach dem Syrienkrieg, nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Das ist ja auch insofern erstaunlich. Das hatte keiner so erwartet, dass die jetzt tatsächlich uns helfen können, die frei werdenden oder die freien Stellen zu besetzen. Das ist ganz gut gelungen, offenbar.
Ja, das ist ziemlich gut gelungen. Aber man darf auch einen anderen Aspekt nicht vernachlässigen. Es kommt ja nicht nur auf die Stellen an. Es kommt ja darauf an, dass unsere Wirtschaft möglichst produktiv ist, dass wir gute Maschinen, guten Kapitaleinsatz haben und dass wir innovative Produkte machen, die an den Weltmärkten gefragt werden. Und daran hapert es bei uns im Augenblick, weil wir nicht besonders viel investieren und jedenfalls in Deutschland nicht. Und es gibt so zwei Hebel, die wichtig sind. Das eine ist sozusagen, die Leute zu mobilisieren, die am Arbeitsmarkt kommen. Das sind Migranten, Frauen und Ältere. Und das andere ist, dass wir die Produktivität vorantreiben. Das sind die beiden wichtigsten Motoren, um den demografischen Wandel und die alternde Gesellschaft abzufedern. Alles andere, was so erzählt wird, dass wir mehr private Vorsorge brauchen, dass wir mehr Ältere beschäftigen sollen, dass wir das Renteneintrittsalter, das bringt in der Realität nicht so viel.
Stichwort Produktivität. Vor 50 Jahren kamen auf einen Rentner 6 Beschäftigte. Heute sind das ungefähr 2 Beschäftigte. Da hat man damals gesagt, um Gottes Willen, wenn das nur noch 2 sind, dann müssen die Lasten, die auf diesen Beschäftigten ruhen, gigantisch sein. Wir sehen, das läuft bislang eigentlich ganz gut. Ist das allein auf Produktivität zurückzuführen?
Zum Teil auf Produktivität und zum Teil auf Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Sie müssen sich vor Augen halten, die Prognosen zu der Rente um die Jahrtausendwende, die sahen so aus, dass der Rentenbeitrag heute bei 28, 30 oder vielleicht sogar 35% liegen sollte. Das haben damals haben die Experten gesagt, sie waren sich sicher, dass der Rentenbeitrag explodieren würde. Tatsächlich ist der Rentenbeitrag gesunken. Von 20,3% auf 18,6 heute, von 20,3 im Jahr 1999 auf 18,6. Wir haben etwas gemacht, was normalerweise nicht der Fall ist. Wir haben es geschafft, bei einer alternden Gesellschaft die Kosten für die Rente zu begrenzen, ja teilweise sogar zu senken, was den Rentenbeitrag angeht. Das ist ein riesiger Erfolg. Ein riesiger Erfolg, der aber überhaupt nicht wahrgenommen wird. Stattdessen wird die Rente ständig so beschrieben, als wären wir kurz vorm Kollaps. Als würde die Rente jeden Moment zusammenbrechen, obwohl sie eine Stabilität in den letzten 25 Jahren hingelegt hat, die seinesgleichen suchst. Also Realität und Beschreibung passen in dem Falle überhaupt nicht zusammen.
Hat das auch der Bundeskanzler noch nicht verstanden? Der hat vor kurzem gesagt, also in Zukunft kann die Rente nur noch eine Basisabsicherung sein. Also um das Nötigste abzudecken, aber da müssen jetzt neue Säulen dazukommen, wir müssen mehr privat vorsorgen, sonst kann man den Lebensstandard im Alter nicht sichern. Hat der das noch nicht verstanden?
Ich kann in die Gedankengänge des Bundeskanzlers nicht reinkriechen. Ich kann nur sehen, dass die Erzählung in der Öffentlichkeit so ist, dass die private Vorsorge die Rente renten soll. Aber wissen Sie, ich bin so ein großer Anhänger von Fußballwahrheiten. Und eine meiner Lieblingsfußballwahrheit ist, die Wahrheit ist auf dem Platz. Die Wahrheit ist nicht in der Kabine, die Wahrheit ist auch nicht im Training, sondern auf dem Platz. Dort entscheidet sich das Spiel. Und wenn ich jetzt die private Altersvorsorge anschaue, dann sieht das nicht gut aus. Wir hatten seit der Jahrtausendwende 3 Reformen. Riester-Rente, Rürup-Rente und Pflegebar. Und alle 3 waren Flops. Die Riester-Rente hat nicht die Lücken in der gesetzlichen Rente ausgefüllt. Die Rürup-Rente taugt nicht wenig für Selbstständige und Freiberufler. Da sagen alle Verbraucherschützer, geht lieber in die gesetzliche Rente, da habt ihr mehr von. Und beim Pflegebar ist es auch so. Da zahlt man am Ende mehr immer noch aus der eigenen Tasche. Das heißt, 3 Reformen, mit denen sozusagen die Altersvorsorge vorbereitet werden sollen. Alle 3 Flops. Und wem das noch nicht genügend Flops sind, der muss nur nach Berlin schauen, zu den Zahnärzten. Die haben nämlich 1 Milliarde Euro für die Alterssicherung in den Sand gesetzt, weil sie spekuliert haben und mit dem Kapitalmarkt nicht zurande kommen. Deswegen halte ich von der privaten Altersvorsorge nicht so viel, weil ich glaube, sie ist überschätzt, während die gesetzliche Rente in den letzten 25 Jahren bewiesen hat, wie stabil sie ist. Und sie ist unterschätzt.
Das sagt Andreas Hoffmann, Journalist und Autor des Buches Die erfundene Bedrohung, heute zu Gast in Tacheles. Wie die Alterung der Gesellschaft dramatisiert wird und wem das nützt, so der Untertitel des Buches. Herr Hoffmann, Sie sprechen, ich habe das anfangs zitiert, in Ihrem Buch von einer Angstindustrie, die die Folgen des demografischen Wandels überzogen darstelle, dramatisiere. Wen meinen Sie da genau mit?
Naja, das sind verschiedene Institutionen, die ein großes Interesse daran haben, dass diese Angst aufrechterhalten wird. Das sind konservative Politiker, das sind aber auch Versicherungen und es sind natürlich auch Unternehmer, weil wenn man den Leuten mit dem demografischen Wandel Angst machen kann, das ist quasi ein bequemes Schreckgespenst, dann kann man denen gut was verkaufen. Man kann Zumutungen verkaufen, man kann den Arbeitnehmern sagen, ihr dürft nicht so viel fordern, weil wir haben jetzt den demografischen Wandel, das können wir uns alles nicht mehr leisten. Man kann den Frauen ein schlechtes Gewissen einreden und sagen, ihr habt zu wenig Kinder bekommen, jetzt haben wir den Schlamassel. Und die Banken und Versicherer können sagen, kauft unsere Produkte. Denn wenn ihr sie nicht kauft, werdet ihr im Alter unter Brücken schlafen. Und das Ganze funktioniert, weil diese Angst vor dem Alter uns alle ein bisschen triggert. Wir haben alle ein bisschen Angst vor dem Alter und wir übertragen unsere eigene Angst auf die Gesellschaft. Und wir denken dann, ja, wenn ich alt bin, dann wird die ganze Gesellschaft alt und grau. Und deswegen sind wir da so empfänglich für. Es ist meist nicht mal unbedingt immer eine große Absicht, aber es spielt vielen Leuten in die Hände. Man kann gut damit etwas verkaufen.
Aber wer will da was verkaufen? Junge CDU-Politiker, die gegen das Rentenpaket im letzten Jahr rebelliert haben, haben jetzt vielleicht persönlich gar nicht so ein kommerzielles Interesse daran, sondern die machen sich vielleicht wirklich auch Sorgen darum, wie wird diese Rente in 20, 30 Jahren noch finanzierbar sein. Oder Sachverständige. Sie erwähnen in Ihrem Buch auch einige, Martin Werding, Mitglied im Sachverständigenrat, der die Bundesregierung berät, oder auch Axel Bösch-Supan, der im Volksmund auch der Rentenpapst genannt wird. Das sind ja durchaus seriöse auch Wissenschaftler, die keine kommerziellen Interessen vertreten, die nichts verdienen daran, wenn sie sagen, oh Achtung, der demografische Wandel, der macht uns Probleme.
Ich beschreibe ja in meinem Buch diese verschiedenen Interessenlagen. Und das Interessante ist ja, dass sehr viele Wissenschaftler, gerade auch Ökonomen, auch sehr viele Studien machen. Sehr viele Studien für die Versicherungsindustrie. Es gibt ganz wenige Studien, die unabhängig sind von der Versicherungsindustrie und quasi sozusagen vielleicht mal die Rentenseite beleuchten. Es gibt kaum einen Ökonomen, der die Rentenversicherung in Schutz nimmt. Es gibt auch kaum einen Ökonomen, der in den letzten einem halben Jahr mal gesagt hat, dass wir immer mehr Beitragszahler haben und dass der Rentenbeitrag gesunken ist. Das legt den Schluss nahe, dass sie alle sozusagen diesen gefühlten Wahrheiten folgen. Diesen gefühlten Wahrheiten, dass man etwas glaubt, was man schon so oft gehört hat. Und weil man etwas so oft gehört hat, stellt man es nicht mehr in Frage.
Also die Lage der Rentenversicherung ist viel besser als gedacht. Der Beitragssatz liegt heute bei 18,6%, so niedrig wie seit 30 Jahren nicht. Die Prognosen waren andere. Nun sagt der Blick auf den Ist-Zustand ja noch nicht viel darüber aus, wie es jetzt weitergeht. Der demografische Wandel, Sie haben den Sachverständigenrat zitiert, sagt in seinem neuesten Gutachten, der nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf, weil die Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge, jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren in Rente gehen und dann kommt eigentlich erst noch der große Berg, den wir überschreiten müssen beim demografischen Wandel. Also kommt das dicke Ende noch?
Wenn man sich die Geschichte des demografischen Wandels anschaut, dann kommt immer das dicke Ende. Die Prognosen waren eigentlich immer schlecht. Seit 100 Jahren hören wir ständig schlechte Prognosen. Vor 100 Jahren hat ein einflussreicher Bevölkerungswissenschaftler gesagt, dass wir in Deutschland in Zukunft schrumpfen werden. Wir werden Ende des 20. Jahrhunderts nur noch 47 Millionen Menschen sein. Stattdessen sind wir 84 Millionen. Das Statistische Bundesamt hat 2003 gesagt, Deutschland wird schrumpfen. Das ist unausweichlich. Und ab 2010 ist Deutschland gewachsen um 3,5 Millionen Menschen. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Das weiß keiner. Es ist richtig, was Sie sagen. Natürlich gehen in den nächsten Jahren viele Babyboomer in den Ruhestand. Man muss sich aber die Sache genau anschauen, weil es gehen ja nicht nur Leute in den Ruhestand, es wachsen ja auch Leute nach, die in den Arbeitsmarkt kommen. Und es kommen Leute aus dem Ausland. Und es gibt auch Leute, die sterben und aus der Rentenversicherung ausscheiden. Und wenn man sich diesen Saldo anschaut, dann reden wir jährlich über eine Größenordnung von 180 bis 300.000 Leute, die uns am Arbeitsmarkt fehlen. Das klingt erstmal gewaltig, weil das ungefähr die Größenordnung der Stadt Augsburg ist. Wir haben aber in dieser Zeit bis 2040 etwa zwischen 46 und 48 Millionen Erwerbsfähige. Das heißt, es geht um 1%. Das heißt, ein Betrieb mit 100 Leuten muss einen einzigen Beschäftigten aus demografischen Gründen einsparen. Und das, glaube ich, ist zu schaffen.
Wir haben aber auch darauf hingewiesen, die Migration war schon ein wichtiger Faktor. Wenn 300.000 Menschen pro Jahr zusätzlich auf den Arbeitsmarkt kommen, auch Statistiken sagen, der Stellenaufwuchs ist zu 75%, zumindest bei den Männern, durch ausländische Fachkräfte oder Beschäftigte gedeckt worden. Also Leute, die aus Osteuropa oder dann in den 10er und 20er Jahren aus Syrien, Irak hier hingekommen sind und oder aus der Ukraine, die hier in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten, die haben diese Stellen besetzt und auch dieses kleine Beschäftigungswunder erst möglich gemacht. Jetzt hat die Migration keinen guten Ruf, ist eines der vermintesten gesellschaftlichen und politischen Themen und auch die aktuelle Bundesregierung müht sich ja nach Kräften, die sogenannte irreguläre Migration einzudämmen. Müssen wir also nicht damit rechnen oder befürchten, wenn es gelingt, die Migration zu stoppen, deutlich abzusenken, dass dann der demografische Wandel doch noch ein ganz anderes Thema wird?
Das kann ich nicht beantworten, weil ich nicht in die Zukunft sehen kann. Ich glaube nur, dass wir die Migration nicht so einfach stoppen können. Weil wann und wie viele Menschen sich in Bewegung setzen und aus welchen Gründen, das kann man nicht vorhersagen. Und wir sind ein Staat, der nicht auch eine Insel ist, sondern der sehr viele Grenzen hat, die wir nicht alle mit Leuten bewachen können. Entscheidend ist, dass wir die Migration vernünftig organisieren. Dass wir die Probleme, die das schafft, also teilweise am Wohnungsmarkt, wenn sich mehr Leute um Wohnungen kümmern, es führt auch zu Problemen bei Kitas oder bei Schulen, die müssen wir lösen. Und wir müssen sehen, dass wir die Probleme nicht kleinreden, aber auch nicht großreden. Was nötig ist, ist ein pragmatischer Umgang mit Migration. Das ist auch nicht so ein All-You-Can-Eat-Buffet, wie immer behauptet wird, nach dem Motto, wir wollen nur die guten Migranten und nicht die bösen Migranten. So funktioniert die Welt nicht. Es ist oft so, dass man nicht weiß, ob einer sich für den Arbeitsmarkt dann durchsetzt oder nicht. Ich habe ein schönes Beispiel von einem Friseur, der ist hier als 16-Jähriger aus dem Libanon gekommen, alleine, und hat sich seitdem durchgeschlagen, in verschiedenen Heimen, in Schulen. Er hat fast nie die Chance gehabt, seine Ausbildung zu beenden, sondern hat sich quasi gegen die Ämter durchgesetzt, eine Ausbildung zu kriegen. Die wollten nicht, dass er arbeitet. Er hatte einen ganz schlechten Aufenthaltstitel. Er durfte auch Berlin nicht verlassen. Am Schluss saß er an einem Ausländeramt, morgens um 6, damit er die Erlaubnis bekam, seine Prüfung als Friseur abzulegen. Hat er dann am Schluss bekommen. Der hat sich gegen die Behörden integriert, weil er das hier erreichen wollte. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, einen vernünftigen Umgang mit Migration hinzukriegen, dass wir das nicht so ideologisch besetzen, dass wir die Probleme pragmatisch angehen, sie nicht leugnen, aber auch sie nicht größer machen, als sie sind, dann kann das durchaus funktionieren.
Es wird viel über die sogenannte irreguläre Migration gesprochen, also Flüchtlinge, die aus ihren Heimatländern fliehen, nach Deutschland kommen, weil dort Krieg, Terror, Gewalt herrscht oder auch Hunger. Was in den vergangenen Jahren immer beschwört wurde, war, wir brauchen mehr gezielte Migration, gezielte Anwerbung von Fachkräften, die wir hier gebrauchen können und die wir haben wollen. Also qualifizierte Ärzte, Ingenieure, aber vielleicht auch Handwerker oder bis hin zu Busfahrern. Warum gelingt uns das nicht?
Weil wir zu bürokratisch sind. Wir haben zu viele Hürden, damit die Leute hier ihre Zeugnisse anerkannt bekommen. Es gibt viele Migranten aus der Ukraine, die qualifizierte Ausbildung haben, die aber hier von irgendwelchen IHKs oder von irgendwelchen Institutionen nicht anerkannt werden. Es gibt so ein schönes Beispiel von einer Arbeitsmarktexpertin, die darauf spezialisiert ist, dass sie sich um hohe Fachkräfte kümmert, die also sehr gut ausgebildet sind aus Sri Lanka oder aus Indien. Und die immer darum kämpfen muss, dass die ihre Aufenthaltserlaubnis verlängern können. Da gibt es Ausländerbehörden, die morgens um 6 Uhr einbestellen oder die gar nicht auf Mails antworten. Da können sie hingehen, dann kommen sie nicht durch. Den können sie einen Brief schreiben, der wird nicht beantwortet. Oder können sie eine Mail schicken, die wird nicht beantwortet. Wir haben immense Hürden, um die Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren und die Migration vernünftig zu steuern. Das hat was mit unserem Föderalismus zu tun, mit verschiedenen verteilten Kompetenzen. Wenn wir es sozusagen schaffen würden, diese Kompetenzen etwas zu strukturieren und diesen Prozess zu strukturieren, wäre es, glaube ich, einfacher auch für ausländische Fachkräfte nach Deutschland zu kommen.
Jetzt schauen wir nochmal auf Zahlen. Sie haben das Gutachten des Sachverständigenrates, der sogenannten 5 Wirtschaftsweisen, schon angesprochen. Die widmen sich auch wieder dem Thema Demografie und sagen also, wenn wir da nicht was tun, wenn wir da jetzt nicht radikale Reformen einschlagen, dann werden die Sozialbeiträge, also die Beiträge, die die Beschäftigten für Rente, Gesundheit und Arbeitslosigkeit zahlen, bis 2050 um 10% ansteigen. Das klingt in der Tat dramatisch, weil das betrifft die Beschäftigten, die haben dann weniger netto. Das betrifft aber auch die Unternehmen, für die wird es teurer, Beschäftigte einzustellen. Ist das auch Panikmache oder müssen wir diese Perspektive, müssen wir dieses Szenario ernst nehmen?
Das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen, weil das ja immer in der Öffentlichkeit diskutiert wird mit den Sozialbeiträgen und dem Anstieg, wie weit das ein Problem ist. Und ich schaue mir dann immer gerne die Realität an. Und die Realität ist so, dass wir seit 2010 einen Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge haben um etwa knapp 3%. Von 39,5 auf jetzt 42,3%. Und was war die Reaktion auf diesen Anstieg der Sozialbeiträge? Wir haben beim Bruttoinlandsprodukt etwa 11% mehr Wachstum real pro Kopf. Wir haben bei dem verfügbaren Einkommen des Haushaltes ein Plus von 16% real. Und wir haben seit 2010 etwa 7 Millionen mehr Beschäftigte, als wir gedacht haben. 7 Millionen Menschen, die Steuern zahlen, die Abgaben zahlen und hier arbeiten. Das war der Anstieg der Sozialabgaben. Und wir haben in den vergangenen 60 Jahren verschiedene Phasen gehabt, wo die Sozialabgaben sehr stark gestiegen sind und wir trotzdem nach Wachstum und Beschäftigung haben. Ich glaube, es ist schon richtig, dass man sich auf die Sozialabgaben konzentriert. Ich glaube aber, dass die Wirtschaft etwas komplizierter ist, als viele Ökonomen sagen. Denn Sozialabgaben sind ja nicht der einzige Punkt. Wir müssen sich ja vorstellen, es wird immer über die Arbeitskosten geredet. Wenn ich mich in die Welt eines Unternehmers versetze, dann habe ich ja nicht nur Arbeitskosten. Ich habe Energiekosten, ich habe Währungskosten, ich habe Kosten für die Vorlieferanten, ich habe Rohstoffkosten, ich habe Mietkosten. Ich muss alle diese Kosten organisieren. Und sich da nur auf einen Kostenfaktor zu konzentrieren, ist vielleicht der Realität nicht ganz angemessen. Wenn Sie Restaurantbesitzer sind und plötzlich, da haben Sie natürlich mit Arbeitskosten zu tun, aber plötzlich erhöht der Vermieter die Mietkosten um 50%, ist Ihr Geschäftsmodell im Arsch.
Das ist ohne Zweifel richtig, aber ist es nicht etwas fahrlässig zu sagen, wir können das einfach so laufen lassen, wahrscheinlich wird es nicht so schlimm, hoffentlich nicht, wie einige prognostizieren. Das wird schon irgendwie werden. Es gibt ja doch einige Möglichkeiten, da auch politisch Einfluss zu nehmen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es gelingt tatsächlich, Migration zurückzufahren, welche Optionen haben wir denn dann noch, den demografischen Wandel in den Griff zu bekommen? Welche Optionen bleiben dann noch, die Rente zu stabilisieren oder auch die Pflegeversicherung und die Krankenversicherung?
Also nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich bin nicht gegen Reformen. Ich glaube auch nicht, dass wir die Sozialbeiträge einfach so laufen lassen können. Ich glaube schon, dass wir sehen müssen, dass wir die Krankenversicherungsbeiträge im Griff behalten müssen. Wir müssen auch überlegen, wie wir mit den Kosten der Pflege umgehen. Das halte ich schon für sinnvoll. Also es ist nicht sinnvoll, die Kosten so laufen zu lassen, weil das auch ein psychologisches Moment hat. Man kann dann zwar viel erklären, warum das vielleicht nicht so schlimm ist, aber die Leute, Wirtschaft ist auch zum großen Teil Psychologie. Ich glaube aber nicht, dass die Sozialabgaben so das große Problem sind, als dass sie stilisiert werden, weil es viele andere Faktoren gibt, die die Wirtschaft beeinflussen. Zum Beispiel, wir haben heute eine vollkommen neue Welt. Wir haben heute eine neue Welt, die nicht mehr diese Hyperglobalisierung ist der letzten 20 Jahre. Es gibt nicht mehr dieses regelbasierte System, was es früher gab. Es gibt Trump, den man nicht einschätzen kann. Es gibt diesen chinesischen Staatschef, der die Welt mit seiner Wirtschaft überrollen will, wo er irrsinnig viele Kredite aufgenommen hat. Wir haben andere Energiekosten. An diese neue Welt müssen wir uns anpassen und an diese neue Welt müssen wir unser Geschäftsmodell anpassen.
Das okay, tun wir da zu sagen wenig. Da sagen die Unternehmer, genau das müssen wir machen und deswegen müssen wir die Kosten eher senken. Auch die Sozialbeiträge, die belasten uns. Wenn die noch weiter steigen, dann werden wir nicht mehr konkurrenzfähig sein. Ich würde aber noch gerne auf einen anderen Punkt hinaus, nämlich viele Junge sagen, wir müssen die Kosten schultern. Das wird wahrscheinlich auch so sein, dass sie höhere Beiträge in der Zukunft tragen müssen. Und was bekommen wir dann daraus? Also die Frage der Generationengerechtigkeit, gerade bei der Rente. Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, hat da einen Vorschlag gemacht und hat gesagt, ja, die Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge, die müssen mehr Verantwortung auch für Generationengerechtigkeit übernehmen und hat vorgeschlagen, dass sie quasi so eine Art Soli, eine Art Demografie-Soli abführen, um jüngere Generationen zu entlasten. Halten Sie das für eine gute Idee?
Ich habe Probleme mit dem Begriff Generationengerechtigkeit. Ich glaube nicht, dass alle Boomer gleich sind, weil es gibt Boomer, denen es sicherlich ganz gut geht. Es gibt aber auch Boomer, denen es schlecht geht. Nicht jeder Boomer wohnt im Penthouse in einer Eigentumswohnung. 9 von 10 Frauen, die alleine leben und über 65 sind, die haben nicht mehr als 2000 Euro netto. Und die jetten nicht jeden Tag zwischen den Malediven und Mallorca hin und her. Und es gibt auch nicht die Jungen. Es gibt junge Leute, die Schwierigkeiten haben, ihr WG-Zimmer zu bezahlen. Da gibt es den Friseur oder es gibt den Werkstattmenschen, der das nicht schafft, weil sein Lohn zu klein ist. Es gibt aber auch die junge Frau, die von Beruf Erbin ist und wo es ganz klar ist, dass der Vater natürlich das Auslandssemester in Paris bezahlt und den Loft und die Loftwohnung im Prenzlauer Berg. Und das Auto steht auch vor der Tür. Ich glaube, dass wir nicht Gerechtigkeit zwischen den Generationen schaffen müssen, sondern wir müssen Gerechtigkeit schaffen zwischen den Leuten, die viel haben und die wenig haben.
Also
und die gibt es in allen Generationen, sowohl bei den Jungen als auch bei den Alten. Und natürlich müssen wir sehen, wie wir da besser und genauer umverteilen. Ich glaube nicht, dass die Erbin mit dem Loft ein Problem im Leben hat. Aber ich glaube, dass die 65-jährige Frau, die überlegt, ob sie sich den Kaffee noch leisten kann, sehr wohl ein Problem hat. Wenn Sie jetzt noch ein Wort sagen zur jüngeren Gesellschaft. Ich bin ja ein Boomer und mir hat man schon in den 80er Jahren gesagt, das mit der Rente wird nie funktionieren. Du hast keine Chance. Hat nicht gestimmt.
Wir werden das weiter verfolgen. Die demografische Entwicklung und ihre Folgen darüber haben wir diskutiert. Heute in Tacheles mit Andreas Hoffmann, Journalist und Autor des Buches Die erfundene Bedrohung, wie die alternde Gesellschaft dramatisiert wird und wem das nutzt. Herr Hoffmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.